Radio Prag Nachrichten.
Der tschechische Schriftsteller Josef Škvorecký in Kanada gestorben. Bildungsminister Dobisch. Für Probleme bei EU-Projekten ist das Finanzministerium und ehemalige Leitung des Bildungsministeriums verantwortlich. Die tschechische Atombehörde sieht geringe Risiken bei Atommeilern. Im Alter von 87 Jahren ist am Dienstag der tschechische Schriftsteller Josef Škvorecký in Kanada an einer Krebserkrankung gestorben. Das gaben die kanadischen Zeitschriften The Globe und Mail auf ihren Internetseiten bekannt. Škvorecký emigrierte 1969 nach Kanada, wo er den Exilverlag 68 Publishers gründete. In diesem Verlag erschienen Werke von Václav Havel, Milan Kundera und Ludwig Vaculík. Ins Deutsche übersetzt wurden Škvoreckys Romane Der Seeleningenieur und Feiglinge, in denen er seine Erfahrungen als Zwangsarbeiter in den Messerschmitt-Werken in seiner Geburtsstadt Náchod verarbeitet. Bildungsminister Josef Dobisch erklärte am Dienstag, für die Fehler in EU-Projekten seien die vorherige Leitung des Bildungsministeriums, das Finanzministerium und die Bezirksverwaltungen verantwortlich. Derzeit droht die EU-Kommission dem Programm Ausbildung zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit die Mittel einzufrieren. Die Fehler gingen in vielen Fällen auf das Konto der Kontrollagentur PAS, die dem Finanzministerium untersteht, so Dobisch gegenüber Journalisten. Außerdem fielen 90% der Vorwürfe in die Jahre 2008 und 2009, als die Abteilung für EU-Mittel im Ministerium von Jan Vitola geführt wurde. Vitola hatte Dobisch wegen seiner chaotischen Personalpolitik für die Fehler verantwortlich gemacht, da aufgrund fehlender Kontinuität in der Abteilung keine vernünftige Evaluation der Projekte stattfinden könne. Dobisch hatte den Posten für EU-Mittel in 18 Monaten 5-mal neu besetzt. Das tschechische Finanzministerium hat am Dienstag die Haushaltsdaten für das Jahr 2011 veröffentlicht. Das Staatsdefizit lag demnach bei 142,8 Milliarden Kronen, umgerechnet etwa 5,7 Milliarden Euro. Ursprünglich sollte ein Defizit in Höhe von 135 Milliarden Kronen nicht überschritten werden. Der Grund für das schlechte Ergebnis liege nach Kalousek darin, dass die EU Gelder in Höhe von 12,8 Milliarden Kronen noch nicht transferiert habe. Mit diesen Mitteln liegt das Defizit bei 131 Milliarden Kronen, was 3,7% des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Die tschechische Atomenergiebehörde hat keine gravierenden Sicherheitsmängel bei den Atomkraftwerken des Landes entdeckt. Sie empfiehlt in ihrem Schlussbericht für den EU-Stresstest jedoch eine ganze Reihe von möglichen ergänzenden Sicherheitsmaßnahmen. So könnten etwa mobile Dieselgeneratoren zur Notstromversorgung bereitgehalten werden. Die Experten empfehlen zudem, die Zahl der Wasserstoffrekombinatoren an beiden AKW-Standorten Temelín und Dukovany zu erhöhen. Sie sollen die gefürchteten Explosionen verhindern, wie sie bei der Havarie des japanischen Atommeilers Fukushima auftraten. Das tschechische staatliche Institut für Arzneimittelkontrolle empfiehlt allen Frauen, die ein Brustimplantat der Firma Polyimplantat Proteas PIP haben, sich bei einem Arzt untersuchen zu lassen. Die Implantate der Firma PIP stehen unter dem Verdacht, leicht platzen zu können. Die französische Arzneimittelkontrollbehörde hatte vor Weihnachten 2011 angeordnet, sämtliche Implantate der Firma vom Markt zu nehmen. Gleichzeitig hatte sie allen Patientinnen empfohlen, sich vorsorglich ärztlich untersuchen zu lassen. Über weitere Schritte in Tschechien werden im Januar Fachärzte mit dem Gesundheitsministerium verhandeln. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Mittwoch überwiegend bewölkt, örtlich kommt es zu Schauern, vor allem in Höhenlagen. In der südöstlichen Landeshälfte zunächst mehrheitlich bedeckt mit andauerndem Regen, der in Höhenlagen ab 600 Metern in Schnee übergeht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 5 bis 8 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern um 0 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie nun durch die Sendung führen. Unsere Themen für heute. Ihren Urlaub hatten sich drei tschechische Touristen sicher anders vorgestellt. Sie sind durch Sambia gereist, Mitte Oktober wurden sie allerdings verhaftet und einer Spionage angeklagt. Kurz vor Silvester sind die drei Männer in ihre Heimat zurückgekehrt, und zwar dank einer Geheimoperation des tschechischen Staates. Mehr erfahren Sie im Tagesecho. Des Weiteren laden wir Sie zu Besuch einer Ausstellung in Prag ein. Sie dokumentiert die Geschichte von 80 Kirchen, Kapellen und Synagogen in Nordböhmen, die während des Kommunismus abgerissen wurden. In der Sendereihe heute am Mikrofon begrüßen wir Zbyszek Bruj, derzeit Kulturmanager am Collegium Bohemicum in Ústí nad Labem. Im Vordergrund soll aber sein Hobby stehen, die Musik. Bleiben Sie dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mitte Oktober waren drei tschechische Touristen in Sambia verhaftet worden. Ihnen wurde Spionage vorgeworfen, nachdem sie angeblich ein Verbotsschild an einer Kaserne in der Hauptstadt Lusaka und ein Flugzeug einer Luftwaffenbasis fotografiert hatten. Kurz vor Silvester sind die drei Männer in ihre Heimat zurückgekehrt. Und zwar dank einer Geheimoperation der tschechischen Behörden. Mehr nun von Till Janzer.
Sambia ist ein Binnenland im südlichen Afrika. Nur ein paar Tage dort bleiben wollten drei Männer aus Tschechien, als sie im Oktober einreisten. Doch es wurden unfreiwillig 2,5 Monate daraus. Die Männer waren auf einen Abstecher aus Südafrika gekommen, wo sie beim Aufbau einer Fachmesse geholfen hatten. Sie hatten ein Mietauto und eine alte Karte von Sambias Hauptstadt Lusaka. Anhand der Karte stießen sie auf einen Flughafen, der dort als städtischer Flughafen bezeichnet war und ein altes tschechoslowakisches Militärflugzeug beherbergte. Einer der Männer stieg aus dem Auto und zückte seine Kamera. Das wurde ihnen allen zum Verhängnis. Ihrem Bericht nach waren sie sofort von Uniformierten umzingelt, man verhaftete sie und brachte sie auf die Polizeihauptstation von Lusaka. Sie wurden in eine Zelle gesteckt. Der Flughafen war nicht der städtische gewesen, sondern ein Militärflughafen. Der Vorwurf der sambischen Behörden daher Spionage. Ein Schock für die Tschechen. Der tschechische Botschafter im benachbarten Simbabwe, Ludwig Zahradníček, erläutert warum.
Ihnen drohten zwischen 25 und 30 Jahre Gefängnis. Vielleicht hätten die sambischen Geheimdienste, die hinter dem ganzen Fall standen, einem Kompromiss zugestimmt und die Strafe wäre reduziert worden. Aber auch das hätte angesichts der Bedingungen in den sambischen Gefängnissen entweder das Todesurteil bedeutet oder zumindest das Risiko einer schweren Erkrankung.
Nach einer Woche konnten die tschechischen Behörden erwirken, dass die Männer auf Kaution aus der Untersuchungshaft freikamen. Sie hielten sich danach in einem Rohbau auf, der dem Bruder des tschechischen Generalkonsuls gehörte. Das Außenministerium in Prag versuchte nun, über unterschiedliche Kanäle zu erreichen, dass die Anklage gegen die Urlauber fallen gelassen würde, aber vergeblich. Kurz vor dem Jahreswechsel aber hatte der Albtraum für die Männer ein Ende. Am 29. Dezember kehrten sie nach Hause zurück. Die Umstände der Rückkehr sind indes unklar. Erst zu Neujahr wurde überhaupt bekannt, dass sich die Afrika-Urlauber wieder in Tschechien aufhalten. Auch der Sprecher des tschechischen Außenministeriums Vít Kolář schwieg auf beredte Weise.
Ich kann nicht bestätigen, dass die drei in Sambia festgenommenen Tschechen freigelassen worden wären. Wir haben aber Informationen, dass sie sich in guter Verfassung in der Tschechischen Republik bei ihren Familien aufhalten und dort auch die letzten Tage des Jahres 2011 verbracht haben. Der Rechtsstreit in Sambia wird wahrscheinlich in ihrer Abwesenheit fortgesetzt. Er wird beweisen, dass die Anklage falsch war und die drei Tschechen unschuldig sind.
Tschechische Journalisten stellen sich seither die Frage, wie konnten die Urlauber überhaupt ausreisen? Die sambische Polizei hatte ihnen ja ihre Pässe abgenommen. Die Vermutung, es war eine Geheimoperation des tschechischen Staates. Unter Umständen wurden die Männer mit falschen Pässen versorgt und sind vielleicht an den Viktoria-Wasserfällen unter falschem Namen außer Landes gereist. Auf jeden Fall wurden die sambischen Behörden nicht in Kenntnis gesetzt. Wie schnell die Behörden in dem afrikanischen Land bemerken werden, was passiert ist, könne er nicht einschätzen, meinte noch am Montag der tschechische Botschafter in Simbabwe, Ludwig Zahradníček. Und der Kommentator einer tschechischen Tageszeitung urteilte am Dienstag, der Coup sei mehr James Bond gewesen als Schweig.
Till Janzer hat berichtet. Schwarz-Weiß-Fotos von Kirchenruinen, Archivdokumente sowie Modelle von nicht mehr existierenden Sakralbauten. Das alles ist in einer Ausstellung im Prager Clementinum zu sehen. Dokumentiert ist hier die Geschichte von 80 Kirchen, Kapellen und Synagogen in Nordböhmen, die während des Kommunismus abgerissen wurden. Mehr von Martina Schneibergova.
Noch in den 1920er Jahren strömten Zehntausende Pilger in die Wallfahrtskirche von Wernerice. Heutzutage gibt es die Kirche nicht mehr. Sie wurde genauso wie viele andere Kirchen der Region in den 1970er Jahren abgerissen. Von allen Sakraldenkmälern, die in den Jahren 1948 bis 1989 in der kommunistischen Tschechoslowakei verschwanden, befand sich die Hälfte eben in Nordböhmen. Insgesamt handelt es sich um 575 Sakralbauten, die liquidiert wurden. Dabei hätten mehrere Faktoren eine Rolle gespielt, erzählt Michal Stelík, Dekan der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität und Kurator der Ausstellung.
Einer der Faktoren ist die Tatsache, dass es in Nordböhmen vor 1945 ein sehr dichtes Netz an Sakraldenkmälern gab. Denn die ursprüngliche deutsche Bevölkerung war religiös veranlagt. Nach dem Krieg blieben zwar die Kirchen bestehen, aber die Menschen waren nicht mehr da. Hinzu kamen die Intensivierung der Braunkohleförderung. Durch die Kombination dieser Faktoren wurde Nordböhmen, was die Beseitigung von Kirchen anbelangt, in der ganzen Tschechoslowakei zu einem Sonderfall.
Der Initiator der Ausstellung ist Tomáš Hlaváček. Er leitet eine Bürgerinitiative, die sich seit Jahren um die Instandsetzung von historischen Baudenkmälern in der Region Ústek bemüht.
Auf die Idee, das Schicksal der verschwundenen Sakralbauten zu dokumentieren, sind wir gekommen, weil wir in einer Region leben, wo es zu einer systematischen Liquidierung von Kirchen kam. Die Kommunistische Partei beschloss, den Bezirk von sämtlichen Sakralbauten zu säubern. Wir haben festgestellt, dass viele der Kirchen in den Jahren 1972 bis 1982 abgerissen wurden und es sich also nicht um weit zurückliegende Ereignisse handelt. Aber man hat sie vergessen und man spricht nicht mehr von ihnen. Wir haben uns entschieden, eine Ausstellung vorzubereiten, um vor allem jungen Menschen zu zeigen, wie der Kommunismus war, was sich damals abgespielt hat. Es reichte die Entscheidung eines Menschen und Kirchen, die hier 400, 500 oder 600 Jahre lang gestanden hatten, durften einfach gesprengt werden.
500, 600, 400 Jahre ostřelené.
Die Kirchen wurden aus den verschiedensten Gründen abgerissen. Einige mussten dem Militärsperrgebiet rausgeweichen, andere sind in den Stauseen Nechranice und Přísečnice versunken. Die meisten wurden für den Kohletagebau geopfert. Im Allgemeinen herrscht die Vorstellung, dass die meisten Kirchen schon in den 1950er Jahren abgerissen wurden. Viele der historischen Sakraldenkmäler wurden jedoch erst einige Jahre vor der samtenen Revolution dem Boden gleichgemacht, erzählt Kurator Michal Stehlík.
Es handelte sich um eine systematische Beseitigung von Sakraldenkmälern. Die damaligen sogenannten Kirchensekretäre, also Beamte, die für Angelegenheiten der Kirchen in den einzelnen Bezirken zuständig waren, gingen in erster Linie davon aus, dass Kirchen nutzlos seien. Zudem waren viele der Kirchen nach 30 bis 40 Jahren kommunistischer Verwaltung in einem desolaten Zustand. Man ließ sie absichtlich verfallen und dann wurden sie in den 1980er Jahren abgerissen, weil man nichts mehr mit ihnen machen konnte und wollte. Das war die Vorgehensweise der Kirchensekretäre.
Die Ausstellung zerstörter Kirchen Nordböhmens ist noch bis zum 21. Januar im Prager Clementinum zu sehen. Interesse an der Wanderausstellung haben bereits weitere Institutionen geäußert, darunter der Freundeskreis Fulda-Leitmeritz. Er will die Ausstellung ab April in Fulda zeigen.
Soweit Martina Schneibergova. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter mit der Sendereihe Heute am Mikrofon. Zur Tschechto-Musikant auf Deutsch. Wer Tscheche ist, der ist Musiker. Ein geflügeltes Wort, das doch einiges an Wahrheit beinhaltet. Heute begrüßen wir am Mikrofon Zbyšek Bruj, derzeit Kulturmanager am Collegium Bohemicum in Ústí nad Labem. Im Vordergrund soll aber sein Hobby stehen, die Musik. Zbyšek Bruj hat nämlich in Bierzelten, auf Hochzeiten, Firmenpartys und bei Tanzveranstaltungen sein Geld verdient. Und das meistens in Bayern. Wie er zu dieser Art der Musik gekommen ist und ob Bierzeltmusiker nur Schnitzel essen, dazu hat Marco Zimmermann seinen ehemaligen Kollegen befragt.
Musik. heute am Mikrofon.
Hallo Zbyszek, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, ein bisschen was über deine Musikerkarriere zu erzählen.
Hallo Marco.
Es wäre schön, wenn du am Anfang vielleicht ein paar Worte dazu sagst, wie du zur Musik gekommen bist, also was du für eine Ausbildung hast.
Ja, also mit der Musik kann man sagen, bin ich groß gewachsen. Seit 6 Jahren habe ich Musikschule besucht und dann letztendlich meine Mutter wollte, dass ich immer ein Musiker werde, weil mein Vater Motocross gefahren ist und das wollte meine Mutter nicht. Deswegen habe ich Klarinette im Pilsen studiert an dem Konservatorium. Aber das war Klassik, halt so eine klassische Musikrichtung.
Das hat nur Klarinette oder auch andere Instrumente?
Ja, im Rahmen dieses Studiums muss man auch Saxophon und Bassklarinette als Nebeninstrumente studieren. Aber Schwerpunkt war oder lag an der Klassik, was mir aber nicht wirklich Spaß gemacht hat. Und so bald wie das ging, habe ich auch dann Saxophon gekauft und habe ich mehr Jazz, Funky und halt Tanzmusik gemacht.
Du hast dann einen interessanten Weg gefunden, das Studium zu finanzieren.
Ich habe halt eine Gelegenheit gehabt, mit einer bayerischen Band zu spielen, als ich 19 Jahre alt war, oder 20, glaube ich. Ganz am Schluss meines Studiums im Konservatorium habe ich angefangen mit einer, wie soll ich sagen, Tanzband zu spielen aus Furt im Wald. Die haben Die Wilderer gehießen und das war eine typische Bierzeltband, kann man sagen, weil wir haben lauter solche, die Musiker sagen, Mucken gespielt. Wir haben Hochzeiten gespielt, Bierzelte oder so verschiedene Feste von, was weiß ich, Freiwilligen, Feuerwehrfeste oder Schützenvereinfeste und solche Sachen.
Was spielt man da für Musik?
Überwiegend war das Volksmusik, Tanzmusik, ein bisschen Swingmusik, aber vor allem haben wir so Schlagermusik gespielt von den ganzen bekannten Interpreten wie Wolfgang Petri oder Udo Jürgens oder Andrea Berg oder DJ Otzi. Ja, also solche Musik kann man im Bierzelt hören.
Wie viele Leute spielen in so einer Band?
Ich habe dann später auch in anderen deutschen Bands gespielt, aber diese erste Band, dort haben wir zu siebt gespielt. Mhm. Wir haben zwei Bläser und zwei Gitarren, Schlagzeug, Keyboard, ja halt Rhythmusgruppe und zwei Bläser. Mhm. Und natürlich, man muss singen, also mehr zwei oder dreistimmige Gesang ist auch gewünscht.
Hast du auch gesungen?
Ich habe nur dritte oder vierte Stimme im Hintergrund gesungen, wenn ich Zeit hatte, weil der Klang ist dann voller und die Leute magen, wenn man singt natürlich, weil die können dann auch mitsingen. Mhm.
Wie ist es so, als Tscheche in einer deutschen Bierzeltband zu spielen? Ist das aufgefallen jemandem? Oder?
Weil dort ein Kumpel von mir aus Tschechien Schlagzeug gespielt hat und noch ein Tscheche Keyboard gespielt hat. Also das war eine gemischte Band sozusagen. Mhm. 3 Tschechen und 4 Deutschen. Und ich habe zuerst gedacht, toll, ich kann neue musikalische Erfahrungen sammeln, weil ich mit einer Band keine Erfahrungen gehabt. Ich kann auch deutsche Sprache lernen und natürlich, man kann auch vielleicht bessere Honorare bekommen, als wenn man in Tschechien spielt. Aber mit dem Sprachlernen, das war ein Kapitel an sich, weil das war bayerische Band. Die Leute haben meistens im Land gewohnt und als ich erst mal in dem Proberaum war, dann habe ich gar nichts verstanden. Die haben gesagt gleich, hohe Lehre, ich bin Schumann und solche Sprüche. Das war sehr anstrengend, weil die haben lauter Bayerisch gespielt und hatten natürlich keine Rücksicht. Ja, wenn du mit uns spielen willst, dann musst du uns verstehen. Das war sehr anstrengend, aber für so eine passive Deutschkenntnisse war das für mich sehr hilfsreich.
Wie ist das, wenn man so klassische Musik studiert hat? Sind die Kollegen dann irgendwie skeptisch, wenn man erzählt, ja, ich spiele in Bierzelten und auf Hochzeiten? Sind die da vielleicht ein bisschen hochnäsig, dass die dann denken, wie kann er da sich auf so einem Niveau bewegen?
Ja, oder? Natürlich, es gibt auch viele solche Vorurteile in Tschechien. Ich glaube, solche Vorurteile haben auch die Kollegen, die sowas noch nie erlebt haben und nur ab und zu im Fernsehen eben irgendeinen Bericht gesehen haben, wo 1000 Leute in einem großen Bierzelt an der Bank sitzen oder stehen, aus dem Maßkrüge Bier trinken und haben Trachten an und so weiter. Das heißt, dass ich das natürlich nicht überall gesagt habe, pass auf, ich spiele in Bayern in Bierzelt. Ja. Also die Freunde haben das gewusst und die haben das natürlich nicht irgendwie hochnäsig gesehen oder die haben jetzt nicht gesagt, wie kannst du sowas machen, weil die Musiker sagen, naja, Geschäft ist Geschäft, ja, und das heißt, wenn du so eine Gelegenheit bekommen hast, dann warum nicht? Aber natürlich, es gab Leute, die ihre Klassikmusik an dem goldenen Nagel hoch hatten und natürlich mit solchen Leuten konnte man nicht davon diskutieren. Ja, das ist auch ganz andere Kultur, diese Bierzeltkultur. Anfangs habe ich das auch immer, musste ich ein bisschen lachen, als ich das gesehen habe, dass die Leute sich so steuern lassen von der Band, ja, dass die auf einen Befehl klatschen oder mitsingen, mitschreien. Das habe ich wirklich lustig gefunden. Aber dann habe ich das langsam verstanden, das gehört zu der Kultur und das ist eigentlich schön, dass die Leute sich in der Bierzelt treffen, aus einem Dorf. Dort können sie sich schön unterhalten oder zusammen feiern.
War es für dich jetzt nur Geschäft oder ist es auch Spaß?
Anfangs war das für mich meistens Geschäft und auch die Erfahrungen wollte ich dort sammeln, weil wie gesagt, ich habe vorher nicht in solcher Band gespielt. Aber dann muss ich sagen, habe ich das wirklich gemocht. Wir haben in einer Gruppe zum Beispiel so Volksmusik von Slavko Avsenik gespielt, sogenannte Oberkreiner Musik. Das ist ein Fachbegriff für eine extra Fünfmann-Besetzung. Und das ist wirklich sehr anspruchsvolle, kann man sagen, auch virtuose Musik, die wirklich ein bestimmtes Niveau von dem Instrument beherrschen verlangt. Mhm. Und das hat mir wirklich das hat mir Spaß gemacht, das kann man sagen. Und ich habe sehr, sehr gern sowas gespielt.
Na gut, vielen Dank, Spíšek, für das Interview. Das war sehr interessant.
Ja, bitteschön. Gern geschehen.
Mikrofon war Zbyszek Bruj. Das Gespräch hat Marco Zimmermann geführt. Und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.